um diesen Partner auszusuchen fürs Kind, hat's ja auch, da war er ja auch noch gut. Und die Kinder sind ja das Ergebnis einer, zumindest einer funktionierenden Partnerschaft zu dem Zeitpunkt. Und genau das Kind gäbe es nicht ohne den anderen Partner.
Das Thema Obsorge ist wichtig. Und dazu haben wir die Rechtsanwältin Frau Magister Susanne Perl-Lippitsch im Interview befragt.
Grüß Gott.
Was genau fällt juristisch gesehen alles unter den Begriff Obsorge?
Also die Obsorge ist jetzt ein Überbegriff, sagen wir so, das ist die gesetzliche Vertretung des Kindes. Das heißt, ich kann das Vermögen verwalten, ich kann das Kind in der Schule anmelden, ich kann Namensänderungen durchführen, ich kann mit dem Kind ins Ausland reisen. Das ist so quasi so, dass ich kann in ärztliche Behandlungen einwilligen. Das ist so irgendwie mehr das Formale. Davon losgelöst ist die Frage der Betreuung der Kinder. Das wird sehr oft in der Praxis wird das sehr oft verwechselt, weil die gemeinsame Obsorge sollte, so der Regelfall soll sein, dass die beide Elternteile gemeinsam mit der Obsorge betreut sind. Und die Betreuung ist aber dann wieder eine andere Frage, weil da kommt es darauf an, wie oft betreut der jeweilige Elternteil die Kinder.
Also die Betreuung kann losgekoppelt von der Obsorge sein?
Ja, völlig. Also ich kann alleinige Obsorge haben als Elternteil und der andere Elternteil sieht die Kinder regelmäßig. Ich kann gemeinsame Obsorge haben und der andere Elternteil sieht die Kinder gar nicht, zum Beispiel, weil er sich nicht dafür interessiert. Auch möglich.
Wenn ein verheiratetes Paar Kinder bekommt, dann haben beide Elternteile automatisch die Obsorge.
Ja.
Ist aber das Paar unverheiratet, bekommt nur die Mutter die Obsorge. Wie können Väter in so einem Fall die Obsorge für ihr Kind bekommen?
Also eben in Österreich ist eben so, dass wenn die unverheiratete Mutter ein Kind bekommt, ist sie ja automatisch mit der alleinigen Obsorge betraut und dann ist es so, dass man eben nach der Geburt ja zum Standesamt geht und in aller Regel gibt der Vater dort ein Vaterschaftsanerkenntnis ab und da kann man gleich beim Standesamt, wenn beide dort sind und die auch belehrt werden von dem Beamten beim Standesamt, können die gleich die gemeinsame Obsorge, wenn sie einverstanden sind, beantragen. Wenn es da keine Zustimmung von der Mutter gibt, müsste der Vater sich an das Gericht wenden und einen Antrag auf Beteiligung an der gemeinsamen Obsorge stellen. Und dann prüft das Gericht, welche Gründe dagegen stehen, also dem widersprechen, warum man nicht mit der Obsorge auch mitbetraut sein sollte.
Hat der Vater dann in jedem Fall ein Betreuungsrecht?
Ja, also das ist eben wieder losgelöst zu beurteilen. Also das eine ist eben, dass er auch Mitspracherecht hat, also formal, dass auch er eben zum Beispiel, wenn das Kind in seiner Betreuung ist und es passiert etwas, dass er zum Beispiel in eine ärztliche Behandlung einwilligen kann. Und das andere ist, er müsste dann noch gesondert, wenn es da Schwierigkeiten gäbe, einen Antrag stellen auf Ausübung seiner Kontaktrechte. Also da kann er sich dann überlegen, wie es für ihn machbar ist, wie er das Kind sieht. Und dann wird das festgelegt, wenn man sich nicht einigen kann mit der Mutter.
Wenn in einem solchen Fall, wo es die alleinige Obsorge bei der Mutter liegt, stirbt oder aus irgendeinem Grund nicht die Obsorge des Kindes übernehmen kann. Wer bekommt dann die Obsorge?
Also grundsätzlich ist es so geregelt im Gesetz, dass die Eltern, also erstens mal die Eltern, das heißt in dem Fall müsste dann der Vater die Obsorge beantragen und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Großeltern also zum Zug kommen und jetzt eben mit dieser neuen OGH und Verfassungsgerichtshofbestimmung, das war früher sehr eng gezogen, das heißt man hat gesagt, okay, der jeweilige Elternteil, dann die Großeltern und dann die Pflegeeltern und das steht so im Gesetz drin und jetzt hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, na, also wenn es auch andere Familienangehörige gibt, die sehr gut geeignet sind, das Kind zu versorgen und zu betreuen, dann sollen die auch zum Zug kommen.
Beim Jugendamt.
Vor dem Jugendamt, genau. Das kann die Tante sein, der Onkel sein, das können sogar die Urgroßeltern sein. Das war eben der Anlassfall, warum dieses Gesetz gekippt wurde.
Also da haben dann Urgroßeltern von einem Kind...
Genau, da war es so, dass da gab es drei Kinder in Tirol und zwei waren bei den Pflegeeltern und das dritte Kind, da wollten die Urgroßeltern einspringen. Die waren, glaube ich, unter 70 und waren gut geeignet und die hätten jetzt nach der bisherigen Gesetzesregelung, wären die halt nicht mehr zum Zug gekommen vor dem Jugendhilfeträger. Und da hat der Verfassungsgericht auch gesagt, naja, also wenn es Urgroßeltern gibt, die geeignet sind und das dem Kindeswohl gut entspricht, dann sollen ruhig auch die Urgroßeltern das Kind betreuen dürfen.
Laut Kinderrechten haben Kinder das Recht, beide Elternteile zu sehen. Was passiert, wenn ein Elternteil da nicht an der Erziehung interessiert ist? Kann dann das andere Elternteil einklagen, dass der Vater oder die Mutter das Kind trotzdem sehen muss?
Es besteht natürlich die Möglichkeit, es kann auch eine Mutter oder der Vater, also halt der Klassiker, das Kind ist bei der Mutter und der Vater interessiert sich vielleicht nicht für das Kind, dann könnte die Mutter einen Antrag beim Gericht stellen, beim Pflegschaftsgericht und sagen, ich hätte gern, dass das fix geregelt ist, wann der Vater das Kind sieht. Das wird ihm dann zugestellt zur Äußerung und er kann dann sagen, warum er es nicht sehen will und man kann das dann auch natürlich in einen Beschluss fassen. Das Problem ist bei der Geschichte, wenn ein Elternteil halt gar nicht interessiert ist an der Erziehung des Kindes, wird es vielleicht nicht im Kindeswohl gelegen sein, dass ein Kontaktrecht, ein verbindliches festgelegt wird, weil ein Vater, der sich nicht oder eine Mutter, die sich nicht drum kümmert, dieser Umgang ist ja nicht günstig, aber man weiß ja nicht, was der dann macht oder was sie dann mit dem Kind macht. Und dann kann es durchaus auch sein, dass man vielleicht mit so einem Antrag gar nicht durchdringt. Und selbst wenn ich eine gerichtliche Vereinbarung oder einen gerichtlichen Beschluss habe, der andere Elternteil muss das Kind immer sehen am Dienstag am Nachmittag und er kommt nicht, dann sieht das Gesetz zwar vor, dass ich Zwangsstrafen beantragen kann, also Beugestrafe, Belehrung, verpflichtende Erziehungsberatung, wo eben mit Hilfe von Therapeuten, Psychologen versucht wird, dem jeweiligen Elternteil halt nicht auf Gerichtsebene, sondern auf psychologischer Ebene klarzumachen, warum der Kontakt wichtig ist, weil ja für das Kind das wichtig ist, dass er einen gedeihlichen Kontakt zu beiden Eltern hat. Aber wenn der halt völlig uneinsichtig ist, sind aus meiner Erfahrung auch solche Zwangsstrafen, Beugestrafen und diese Maßnahmen, die das Gericht quasi hat, eigentlich zahnlos. Wenn einer nicht will, dann wird es leider nicht funktionieren.
Und auch infolgedessen für die Kinder, die vielleicht dann schon jugendlich sind und selber zum Vater oder zur Mutter Kontakt wollen, wird es wahrscheinlich auch nicht viel
richtig, machen. Genau. Kinder ab 14 können ja überhaupt eigentlich mehr oder weniger schon selber entscheiden. Das ist dann halt wirklich traurig. Das Gesetz sieht zwar Möglichkeiten vor, aber faktisch ist es nicht durchsetzbar, aus meiner Erfahrung. Und da wäre es halt wirklich wichtig, dass man die Eltern hernimmt und psychologisch irgendwie betreut, dass man dem jeweiligen Eltern dann halt wirklich klar macht, warum es so wichtig ist, dass es einen Kontakt zu der einen Familie und zur anderen Familie hat.
In anderen Fällen gibt es dann oft gewalttätige Partner, die nach der Trennung oft das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder benutzen, um Druck noch auf die Ex-Partner auszuüben. Ab wann kann die Obsorge einem Elternteil entzogen werden?
Also die gemeinsame Obsorge ist der Regelfall. Der OGH geht eigentlich auch in hochstrittigen Fällen, sagt er, er will eigentlich, dass die gemeinsame Obsorge besteht, weil die zwei sollen sich einfach zusammenreißen im Sinne der Kinder, dass sie das irgendwie auf die Reihe kriegen und dass sie sich halt da bemühen, weil das halt irgendwie für die Kinder am besten ist. Aber die gemeinsame Obsorge setzt natürlich ein Mindestmaß an Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft voraus. Und wenn ich jetzt mit meinem Ex-Partner gar nicht mehr kommunizieren kann und das geprägt ist von Beschimpfungen, Beleidigungen oder gar Gewaltübergriffen, wird so ein Mindestmaß an Kommunikationsbereitschaft wahrscheinlich gegen Null gehen. Und eigentlich ist so der klassische Fall eigentlich, wo es Gewalt gab, dass das schon eher dahin geht, dass man sagt, okay, wäre ein guter Grund für eine Obsorgeentziehung, weil mit einem gewalttätigen Partner schwierig ist, vernünftige Entscheidungen im Sinne des Kindeswohls anzugehen. Und eben genau das, was Sie auch sagen, Druck, Drohungen und so weiter, das setzt dann den anderen Elternteil auch massiv unter Druck und ist dann auch wieder nicht förderlich für die Kindererziehung.
So, unter Gewalt versteht man dann nicht nur die körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt oder Stalking oder solche Sachen.
Ja, freilich. Also psychische Gewalt ist halt wirklich sehr schwierig immer nachzuweisen, aber also ich habe das vermehrt in meiner Praxis, psychische Gewalt, was Sie auch sagen, Stalking, Überwachung, Kontrolle, Selbstmorddrohungen, wirklich Mütter und auch Väter bedroht werden mit Selbstmord, nur damit sie das und das machen. Also das nimmt wirklich massiv zu, die psychische Gewalt. Und die ist halt immer schwierig eben nachzuweisen.
Aber gibt es eine Chance dann eben, wenn ein Elternteil quasi da immer Druck ausübt, aber trotzdem eben die Kinder haben möchte, dass das andere Elternteil das wirklich schafft, zu sagen, na, ich muss mit dem Partner quasi nicht mehr mich so treffen oder so, aber man kann trotzdem die Kinder irgendwie übergeben.
Ja, also das geht schon. Man kann ja Wege und Möglichkeiten finden, dass man sagt, okay, man macht die Übergaben nur vom Kindergarten oder von der Schule. Das heißt, dass keine persönlichen Zusammentreffen sind. Man reduziert die Kommunikation wirklich ausschließlich auf die Kinderthemen, wenn es was zu besprechen gibt. Aber trotzdem, der Elternteil, der von solchen Drohungen halt das Opfer ist, hat es halt sehr schwer und dem muss man halt wirklich da auch helfen, dass der lernt, sich abzugrenzen. Also, dass er sich da auch nicht immer in diese Abwärtsspirale dann hineinbringen lässt. Und da empfiehlt es sich wirklich, wenn man halt ein Gerichtsverfahren führt, wo man sagt, okay, ich kann gar nicht das Kind dem Vater geben oder der Mutter geben, Gedächtnisprotokolle schreiben, wenn es irgendwelche Drohungen gibt per WhatsApp oder per E-Mail, das alles sortieren, aufheben, weil was mündlich gesagt wird, ist schwer nachzuweisen und so kann ich es wenigstens vielleicht, wenn ich mal was Schriftliches habe, dem Gericht nachweisen und sagen, also ich bin da permanent unter Druck und in einem einer Stresssituation. Das macht es für mich unmöglich, mit diesem Partner irgendwie normal zu kommunizieren.
Kommt es zur Scheidung eines Paares, haben eben beide Elternteile automatisch das Recht, die Pflicht auf Obsorge oder Betreuung der Kinder? Ist es wirklich so geklärt, dass es so sein muss, dass das Kind 50% der Zeit bei der Frau und 50% der Zeit bei dem Vater ist? Oder ist es gar nicht rechtlich geklärt, wie lang das ist?
Nein, also das ist nicht geklärt. Solange die eben zusammen leben, ist eh alles soweit klar. Nach der Scheidung bleibt die gemeinsame Obsorge automatisch aufrecht. Das kann man dann eben nur eine alleinige Obsorge beantragen, wenn es halt triftige Gründe dafür gibt. Und davon wieder losgelöst ist die Frage, wie betreut der Elternteil, der jetzt zum Beispiel aus dem gemeinsamen Haushalt auszieht. Und da müssen die Eltern eine Vereinbarung schließen. Also wenn sie sich einig sind, braucht niemand eine große Gerichtsvereinbarung, dann ist es eh alles klar. Aber wenn sie sich nicht einig sind oder das halt geregelt haben wollen, dann schließt man eine Vereinbarung vor Gericht und das hat dann Verbindlichkeit und da hat sich dann halt jeder daran zu halten.
Okay, also in einem Fall, wo sich die Eltern nicht einig sind, braucht man eben da ein Verfahren,
richtig,
wo geklärt wird, warum die Vereinbarung so getroffen.
Genau, also da kann dann der Vater zum Beispiel sagen oder die Mutter, der halt auszieht, ich würde die Kinder gern halt dann und dann sehen. Und früher war halt wirklich üblich, dass der hauptsächlich betreuende Elternteil halt alle 14 Tage am Wochenende die Kinder gesehen hat und einen Tag unter der Woche. Und das ist aber jetzt wirklich einem Wandel also unterlaufen. Also es geht jetzt auch hin schon bis 50-50. Wobei in unserem Gesetz in Österreich ist ja diese sogenannte Doppelresidenz ja gar nicht vorgesehen, weil der Gesetzgeber eigentlich der Meinung war, ein Kind braucht ein Heim erster Ordnung und soll eben nicht in zwei Haushalten aufwachsen, aber die Gerichte tendieren dazu, wenn sich die Eltern darüber einig sind, wenn die eine gute Kommunikation miteinander haben, wenn es für die Kinder gut ist, dann kann man auch so eine Doppelresidenz vereinbaren und mittlerweile gibt es sogar auch schon Gerichtsentscheidungen, wo so eine Doppelresidenz, also diese gleichteilige Betreuung gegen den Willen des anderen Elternteils auch angeordnet wurde, weil das Gerichtsverfahren halt zu dem Ergebnis gekommen ist, das ist für die Kinder das Beste.
Jetzt ist natürlich die Sache, in welchen Fällen zahlt dann ein Elternteil nach der Scheidung noch Alimente für die Kinder. Wenn es diese Doppelresidenz gibt, kann ich mir vorstellen, dass das für beide weg.
Genau, also wenn ich eine gleichteilige Betreuung habe, diese Doppelresidenz, wobei man da sagt, eine gleichteilige Betreuung liegt auch schon bei einem Betreuungsverhältnis von 60-40 vor und die Eltern haben annähernd das gleiche Einkommen, dann zahlt keiner dem anderen einen Unterhalt. Familienbeihilfe wird geteilt, der Familienbonus Plus wird geteilt und keiner kriegt vom anderen was. Und alle Kosten, die Kinder betreffen, Schule, Hort, Skikurse, was auch immer halt anfällt, Kleidung, wird 50-50 halt geteilt. Wenn einer von den beiden jetzt bei der Doppelresidenz sehr viel mehr verdient als der andere, dann errechnet sich ein Restgeld-Unterhaltsanspruch und dann hat der weniger Verdienende gegenüber dem besser Verdienenden noch so einen Differenzanspruch. Und wenn ich ein übliches Besuchsrecht habe, das sind so ca. 110 Tage im Jahr, eben dieses alle 14 Tage und ein Tag unter der Woche, dann muss der Elternteil, der eben nicht im gemeinsamen Haushalt mit den Kindern lebt, den Unterhalt bezahlen, der sich halt dann nach dem Gesetz her errechnet.
Jetzt hat sich mir gerade noch eine Frage ergeben. Wenn es ein Paar gibt, das homosexuell ist und ein Kind adoptiert hat, dann haben ja beide auch wieder das gleiche Obsorgerecht. Wie ist das dann im Fall einer Scheidung?
Das ist ganz genau gleich. Also da darf es keine Unterschiede geben. Ja, also das ist ganz, ganz genau gleich. Es ist egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist oder zwei Männer oder zwei Frauen. Also das Kind hat immer das Recht auf den anderen Elternteil. Der darf seinen anderen Elternteil sehen, soll ihn auch sehen und der betreut im Haushalt leistet seinen Unterhalt für das Kind quasi durch die Betreuungsleistung, eben das zur Verfügung stellen der Wohnung, dass es ein warmes Essen am Tisch gibt, dass die Wäsche gewaschen wird und der andere leistet eben seinen Unterhalt eben durch Geldleistung an den anderen Elternteil.
So Eltern, die sich Sorgen machen, dass beide vielleicht einmal bei einem Unfall sterben könnten oder es was passieren könnte, kann sie die Obsorge in so einem Fall, in diesem Notfall notarisch festlegen? Also kann man sagen, ja, wenn uns mal was passieren könnte, dann übernimmt es die Tante.
Also Sie können in einem Testament, wo Sie halt Ihre Vermögensnachfolge regeln, können Sie festlegen, wen Sie sich wünschen, dass mit der Obsorge und mit der Erziehung und mit der Betreuung der Kinder, wer da betreut werden soll. Das Thema in dieser Geschichte ist aber, dass das Pflegschaftsgericht, also der zuständige Pflegschaftsrichter, dann im konkreten Fall prüfen muss, ob der, den sich die Eltern da gewünscht haben und den sie da ausgesucht haben, auch tatsächlich der Bestgeeignete ist. Mhm. Das heißt, der Richter hat das zwar zu berücksichtigen diesen Wunsch der verstorbenen Eltern. Er ist aber nicht daran gebunden. Also man kann es nicht verbindlich festlegen, weil es können sich ja die Umstände ändern. Der ist dann vielleicht, derjenige ist vielleicht gar nicht geeignet oder es wäre für das Kind besser, bei einem anderen Familienangehörigen zu sein. Also das unterliegt dann der Kontrolle des Gerichtes und das Gericht muss eben unter Ermittlung aller Umstände, was für das Kind das Beste ist, dann festlegen, wer mit der Obsorgung, mit der Betreuung der Kinder betraut wird.
Welche Kriterien nimmt das Pflegschaftsgericht dabei her?
Also es ist ja im Gesetz genau festgelegt, was die Obsorge, was das Kindeswohl eigentlich also anbelangt, umfasst. Es sind die konkreten Umstände. Wer kann das Kind gut versorgen? Soziale Einbettung. Also im Paragraph 138 ABGB steht das drinnen ganz genau. Und anhand dieser Umstände, finanzielle Möglichkeiten, wie fördere ich ein Kind, wie ist die Wohnsituation, all diese Dinge werden berücksichtigt und geschaut, wer sich um das Kind eben am besten kümmern kann und wo das Kind am besten aufgehoben ist, damit es eine gesunde Entwicklung hat.
Wie sieht das im Fall von Pflegekindern aus? Also wenn ein Paar immer wieder Pflegekinder übernimmt und die lassen sich dann entscheiden, wie sieht das da aus, die Obsorge? Wie ist das da geregelt?
Naja, die Obsorge ist ja bei Pflegekindern, obliegt ja da dem Jugendhilfeträger. Das müsste man dann auch prüfen, wo das Kind dann besser aufgehoben ist, ob das Kind mit dem einen Elternteil mitgeht oder mit dem anderen Elternteil. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche. Man muss immer schauen, wer ist besser geeignet, wer ist erziehungsfähiger oder wo ist das Kind die bessere Entwicklung gewährleistet.
Bei einer Scheidung, was sind die häufigsten Probleme, die auftreten, die Sie jetzt bemerkt haben als Anwältin?
Also die größte Sorge von meinen Mandanten, also von meinen männlichen Mandanten ist, kann ich meine Kinder wieder sehen, weil da wird sehr viel Druck gemacht, oft, ich nehme die Kinder weg, kannst die Kinder nicht mehr sehen. Also die Männer sind da sehr, sehr darauf bedacht, dass sie den Kontakt zu ihren Kindern nicht verlieren. Frauen haben oft das Thema, muss ich schon auch sagen, lange vielleicht in den Teilzeitbeschäftigungen, haben jetzt nicht so das hohe Einkommen wie der Mann, haben dann die Sorge, je mehr der Mann betreut, desto weniger kriege ich dann Kindesunterhalt. Ich muss aber in der Wohnung bleiben mit den zwei Kinderzimmern und ich kann mir das aber dann eigentlich nicht leisten. Also da haben wir ein bisschen eine Schere noch mit diesen Einkommensunterschieden zwischen Mann und Frau und das eben bezogen auf die Kinder. Auch halt, wir sind uns nicht einig bei der Schulwahl, diese Dinge kommen da hervor. Aber der größte Punkt ist eigentlich, kann ich meine Kinder sehen? Kann ich ein ungestörtes Verhältnis haben zu ihnen? Ist es friktionsfrei? Oder muss ich mich jetzt wieder fürchten, dass die Kinder nicht zu mir kommen? Oder kommen die Kinder zurück? Das sind eigentlich so die größten Sorgen, was die Kinder anbelangt.
Weil Sie gesagt haben, dass oft der Wille der Mütter oder des hauptsächlich betreuenden Elternteils ist, dass man ja eh quasi ähnliche Betreuungszeiten hat, aber das finanziell nicht geht. Wie kann man das dann in so einem Fall regeln, wenn die Mutter sagt, na, ich möchte eh der Vater, dass er die Kinder öfter sieht, aber kann es mir da nicht leisten?
Also es ist ein politisches Problem, ja, es ist eine Entwicklung, die ich sehe. Aus meiner Sicht sind Frauen viel zu lange in ihren Teilzeitbeschäftigungen. Es ist ja oft so, dass die Frauen dann ja die Teilzeitbeschäftigung nicht einfach aufstocken können auf den 40 Stunden, weil es manchmal gar nicht möglich ist. Und ich da eigentlich wieder in einer Spirale drinnen hängen, dass ich sage, okay, einerseits möchte ich mich aber um die Kinder kümmern, kann mir das aber dann nicht leisten, wenn ich jetzt da keinen Unterhalt bekomme. Und selbst wenn der Vater voll betreut, kann sie aber gar nicht aufstocken auf Vollzeit und bleibt dann eigentlich auf dieser Differenz eigentlich sitzen und kann sich dann eigentlich nicht leisten. Also ich glaube, man müsste schauen, dass die Frauen animiert werden, schneller wieder in Vollzeitbeschäftigung oder nahezu Vollzeitbeschäftigungen zu kommen und dass auch die Einkommensscheren, dass das wirklich irgendwann einmal eine Annäherung kommt. Leider ist da ja die Zeit irgendwie schon ein bisschen besser, aber lange nicht aus meiner Sicht befriedigend, dass das gelöst wurde.
Was würden Sie als Rechtsanwältin und Scheidungsanwältin Paaren empfehlen, wenn sie in die Scheidung reingehen? Was sind so die meisten Fehler, die man während dem Scheidungsprozess machen kann und auch während dem Prozess, wo man die Obsorge klärt?
Also ich glaube, dass die Eltern diejenigen sind, die am besten wissen, was für ihre Kinder gut ist. Und ich als Anwältin oder die Kollegin auf der anderen Seite oder der Anwalt oder der Richter, wir sind fremde Personen. Also wir sind wildfremde Personen, wo Mandanten kommen, ihr Herz ausschütten und wir sollen auf einmal besser wissen, was für die Kinder, die wir ja in aller Regel auch nie kennenlernen und das ist ja auch überhaupt nicht unsere Aufgabe, hier streiten und in Schrift setzen, den anderen anschütten mit Vorwürfen und Anwürfen und das ja nicht förderlich ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig und sage ich auch meinen Mandanten, bitte klärt das mal unter euch, nehmt eine Erziehungsberatung, eine gute in Anspruch, erarbeitet es mit einer Psychologin, mit einer Kinderpsychologin, wenn ihr euch nicht einig seid und erarbeitet eine für euch vier, drei die beste Lösung. Natürlich kann ich mich streiten vor Gericht und irgendwann einmal ein Urteil oder halt einen Beschluss bekommen, aber da geht's immer aus 0-1 oder 1-0 und nicht gegen eine Entscheidung vom Gericht, wo beide glücklich sind. Ich habe mir wirklich angewöhnt, die Leute auch wegzuschicken und zu sagen, bitte klärt die Kinderthemen in einer Erziehungsberatung oder bei einer Mediatorin, weil das ist einfach, ihr wisst einfach am besten. Und vielleicht sind diese ganzen Verletzungen und die Kränkungen so überbordend, dass ich jetzt einfach nicht den klaren Blick haben kann, was für die Kinder gut ist, weil ich selber so in meiner Verletzung oder in meiner Kränkung drinnen bin und den anderen halt irgendwie nur noch kränken will oder ihm halt noch eins draufsetzen will und dann das über die Kinder versuche, diese Machtspiele zu spielen.
Ab wann können Kinder ihr Wort dazu abgeben?
Also gehört werden müssen sie ab 10 und selbst entscheiden können sie ab 14. Also da werden dann die Kinder von der Richterin oder vom Richter halt kurz befragt dazu, was sie gern haben möchten. Und das biegt dann eigentlich auch aus. Es ist jetzt komplett gegen jede vernünftige Entscheidung. Aber so zwischen 10 und 14 macht es dann schon auch leicht. Und ich bin auch echt manchmal froh, wenn ich sehe, sind vielleicht 14, 15-jährige Kinder involviert, weil dann weiß ich, okay, da werden wir jetzt nicht mehr groß streiten um die Kinder. Schwierig wird es halt bei Fällen, wo die Kinder wirklich noch klein sind, 4 und 7. Da hat man auch noch einen sehr langen Zeitraum, wo man sagt, okay, puh, also ihr müsst euch echt irgendwie einen Weg finden, weil ihr seid noch ganz lange, zumindest bis zum 18. Geburtstag, gemeinsam verantwortlich für die Kinder. Und bitte findet einen Weg, dass ihr euch nicht nur schlecht macht, weil, und das sage ich auch oft, um diesen Partner auszusuchen fürs Kind, hat's ja auch, da war er ja auch noch gut. Und die Kinder sind ja das Ergebnis einer, zumindest einer funktionierenden Partnerschaft zu dem Zeitpunkt. Und genau das Kind gäbe es nicht ohne den anderen Partner. Also finde ich, muss man den auch irgendwie respektieren in seiner Elternrolle nachher dann auch noch.